Wissen Sie, auf diesem Festival, da kommen Leute zusammen, die sonst niemals im Leben zusammenkommen wären. Das heißt Gemeinschaft, Liebe,
jedes Jahr
Freiheit, alles wird hier geteilt.
Das Bier ist immer gut.
Die Menschen, die Leute, alles zusammen, die Atmosphäre, einfach die Musik.
Wir sind der Ring! Wir sind der Ring! Wir sind der
einfach
Ring!
Alles gehört jedem, es ist einfach schön hier.
Headliner,
der Festival-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Headliner, der Festival-Podcast. Wir sind wieder da, nach einer, wie ich sagen würde, kurzen Sommerpause, die wir uns genehmigt haben. Wie geht's dir heute?
Mir geht's gut. Ich freue mich auf eine neue Saison, die da vor uns liegt.
Genau, stimmt. Das ist quasi Season Nummer 3. Unserem Podcast.
Wer hätte das gedacht? Ich nicht.
Ja, wir haben uns gedacht, nachdem wir im Juni 3 Festivals mitgenommen haben und anschließend auch nichts mehr groß anstehen hatten, dass wir jetzt nicht über Festivals reden wollen, auf denen wir gar nicht sind, weil wir das irgendwie seltsam gefunden hätten, jetzt da so ausführlich irgendwas freizutreten, und haben uns gedacht, wenn wir uns auch mal 4 Wochen gar nicht melden, das ist hoffentlich auch kein Problem, und haben uns kurz mal ein bisschen Zeit aufgenommen, um die Saison für uns quasi schon abzuschließen.
Um das zu verarbeiten.
Genau, also verarbeiten, was passiert ist. Und haben uns ein bisschen überlegt, wie wir weitermachen können. Und haben uns da ein paar Sachen überlegt, wovon ihr heute das erste hören werdet. Zwischendurch, nachdem wir beim Ring, beim Hurricane und beim Stadt ohne Meer gewesen sind, waren wir auch noch auf einem klitzekleinen Festival woanders. Aber nicht als Besucher, sondern weil ich da spielen durfte mit meiner Band. Auf dem Lott-Festival war das. Vielleicht kennt das ja irgendjemand, der aus Rheinland-Pfalz oder unserem Nachbarbundesland, dem Saarland, kommt. Da haben wir tatsächlich auch 2 Hörer getroffen. Da gehen auch nochmal liebe Grüße raus.
Liebe Grüße an euch. Auch wenn ihr uns kurz verwirrt habt, aber als wir es dann gecheckt haben, was los ist, war es cool, zu sehen.
Das war ein komischer Moment, als wir aufgebaut haben auf der Bühne, hat jemand meinen Namen gerufen. Ich konnte beim besten Willen das Gesicht nicht zuordnen. Und am Ende hat sich hinterher herausgestellt, woher die Leute kommen. Ja, das war witzig. Wenn ihr das hört, genau. Liebe Grüße. Das war noch unser kleines Mini-Festival-Erlebnis zwischendurch. Also das ist echt... Ich glaube, 8000 Leute gehen da ungefähr hin. Also es war im Vergleich zum Ring und Hurricane, das ist wirklich eine kleine Nummer. Aber
ein
sehr
schönes,
süß.
Gemütliches,
genau.
Festival.
Wenn man aus der Nähe kommt hier, dann soll man da unbedingt mal nachgucken. Das ist nämlich wirklich sehr romantisch fast schon. Man kann da seine Glasflaschen einfach mit hinnehmen. Da sagt keiner was. Was?
Mensch.
Da kamen Leute mit Bierkästen an. Also absolut verrückt. Ja, das war unser kleines Zwischending noch. Aber eigentlich haben wir nämlich ansonsten versucht, glaube ich, oder was heißt versucht, haben uns beide nicht so viel mit Festivals beschäftigt. Besonders du warst ja in der Trauerphase noch.
Ja, ich habe das immer so, wenn die Saison für mich erstmal vorbei ist. Ich meine, für viele war sie ja, oder ist sie jetzt gerade erst vielleicht vorbeigegangen mit dem Highfield Festival. Aber wenn bei mir die Saison vorbei ist, stellt sich echt immer so eine Trauerphase ein. Und dann kann ich mich erstmal kurz nicht mit Festivals beschäftigen, weil ich dann so traurig werde, dass alles vorbei ist. Aber ich bin langsam wieder über den Berg. Ihr braucht euch keine Sorgen machen und es geht weiter.
Ja, genau. Und nämlich jetzt, langsam geht es auch wieder los mit Hallenkonzerten. Ich bin Anfang September bei Mike Shinoda mit einem Freund. Dann im Oktober sind wir zusammen bei Frank Turner und den Paywaves. Mhm. Also kein gemeinsames Konzert, sondern unterschiedliche Konzerte. Und im November sind wir bei Feine Sahne Fischfilet. Und es deutet sich an, dass da noch ein paar andere Sachen dazukommen.
Ja, also schon wieder ganz gut was geplant.
Ja, und die... Buchungs- und Bestätigungssaison fällt uns jetzt ja quasi ins Haus. Deswegen würde ich jetzt auch schon mal direkt ankündigen, die Tippspiele, die wir letzte Saison gemacht haben, zum Hurricane und zum Ring, genauso wie natürlich Rock am Park und Southside, werden natürlich wiederkommen. Mit Terminversprechungen sind wir eigentlich immer sehr schlecht, aber ich bin eigentlich jetzt mal optimistisch, dass die Mitte September online gehen. Wir werden uns jetzt nächste Woche eigentlich um kümmern, die langsam aber sicher auszuarbeiten.
Da hat man ja auch quasi eine Frist, ohne zu wissen, wann diese endet.
Genau.
Aber man sollte ja fertig sein, bevor die erste Welle kommt, sonst macht das Ganze wenig Sinn.
So langsam werde ich mich auch nervös, dass wir da vielleicht langsam was raushaben müssten. Deswegen für September sei es versprochen, beide Tippspiele kommen auf jeden Fall online. Und ich denke auch, wir werden das in einem Abend aufnehmen und in einem relativ kurzen Abstand online stellen. Aber heute haben wir ein persönliches Thema wieder vorbereitet.
Genau. Hat jetzt erstmal so konkret gar nichts mit Festivals zu tun. Buh, direkt abschalten.
Oh. Ja, für alle anderen Leute, die jetzt ausmachen, ihr wisst Bescheid, wir sehen uns am Ende September wieder. Ja, aber heute geht es, wir haben das Wort noch nicht ganz festgelegt, wahrscheinlich, die Folge wird wahrscheinlich heißen, oder könnte heißen, Alben, die alles verändert haben.
Klingt irgendwie romantisch.
Das ist so der Arbeitstitel zumindest für die Folge. Aber ursprünglich haben wir es einfach Game Changer genannt. Und zwar soll es heute um Alben gehen, die für uns persönlich nicht unsere Lieblingsalben gewesen sind, aber die uns musikalisch neue Horizonte eröffnet haben. Mhm. Ist, denke ich mal, die beste Umschreibung. Also irgendwas, irgendwelche Bands oder Alben, die es geschafft haben, uns einen neuen Stil zu eröffnen oder wo man so sagt, boah, ich habe 4 Jahre lang meines Lebens nur diese Musikrichtung gehört und es hat alles damit angefangen. Also quasi die Entwicklung von unserer frühen Kindheit bis zu dem Zeitpunkt, wo der Musikgeschmack sich quasi ausgereift hat.
Genau.
Ihr könnt quasi mit uns noch einmal zusammen erwachsen werden.
Deswegen wundert euch auch nicht, wenn da jetzt vielleicht ein paar Sachen dabei sind, wo ihr denkt, das war jetzt wirklich jetzt vielleicht nicht das beste Album oder wie kommt sie denn jetzt da drauf? Wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir jetzt hier die Top-Alben ever irgendwie auflisten, sondern wirklich die Sachen, die für uns irgendwas verändert haben oder besonders wichtig waren für unsere Entwicklung.
Genau. Top-Alben ever, vielleicht ein andermal.
Genau. Vielleicht auch mit ein paar Überschneidungen natürlich.
Ja, genau.
Man weiß nie. Wir haben uns da beide erstmal Gedanken drüber gemacht und sind jetzt auf eine unterschiedliche Anzahl an Alben gekommen.
Wir haben uns auch nicht abgesprochen, also ich weiß nicht, was sie sagen, sie wissen nicht, was ich sage.
Deswegen, also Max hat ein paar mehr Alben, da muss er dann ab und zu mal ein bisschen mehrfach hintereinander was nennen und genau, ansonsten gehen wir das Ganze chronologisch durch.
Genau, also nach unserer Lebensgeschichte nach quasi nicht nach der Release-Daten der Alben, sondern wie es eben in unser Leben gekommen ist.
Mhm.
Ja, da, ich würde mal sagen, dann machen wir mal hier freibadmäßig den Sprung ins kalte Wasser.
Passend zum Wetter.
Passend zum Wetter.
Wart ihr schon im Freibad? Wie war es für euch?
Ja, wir waren auch noch im Freibad. Mehrmals. Ich gehe nie ins Wasser. Ich bin nur zum Gucken da. Ich bin nur zum Liegen da.
Aha, okay. Das war
ein Freudscher. Ja, aber bevor wir uns jetzt da in irgendwas verlieren, müssen wir die Zettel voneinander verstecken. Wir haben natürlich Notizzettel, weil wir sind gut vorbereitet. Ja,
also wenn ihr was blättern hört.
Das ist meine ellenlangen Notizen. Okay, ich habe meine Karriere musikalisch in 6 Phasen eingeteilt.
Ich nicht.
Nee, wir fangen am besten einfach mal bei unserer Kindheitsphase an. Nur wie es bei mir heißt, Phase 1, wir sind hier beide Soziologen, Sozialisation.
Ja, da reiche ich mich ein, da passt mein erstes Album auch an.
Okay, meine Sozialisation hat aber nur bedingt mit dem zu tun, was hinterher mich jetzt so krass verfolgt hat, glaube ich. Also schon, aber auf eine andere Art und Weise, als es bei dir war. Wer soll zuerst?
Du, weil du mehr hast.
Okay, mit Sozialisation geht es aber relativ zackig. Also meine erste musikalische bewusste Erinnerung, die ich habe, ist ein Sampler gewesen und kein Album. Deswegen zählt jetzt nur so halb. Und das war ein Neue Deutsche Welle Sampler. Das waren 2 CDs mit, keine Ahnung, 24, 25 Songs insgesamt. So das Beste, größtenteils aus den 80ern von der Neuen Deutschen Welle. Da waren so Bands dabei wie, ich habe versucht, den zu finden, den wir damals hatten, ich habe ihn aber nicht gefunden, habe nur einige Songs immer wieder gekommen von so Künstlern wie Major Tom, Die Fehlfarben, von Extra Breit, von Falco, von Nena, von Markus und wen es damals alles gab.
Aber Major Tom nicht der Song und nicht der Künstler?
Das kann auch sein. Nee, der Song hieß völlig schwerelos. Oder es hieß Major Tom in Klammern für Schwerelos.
Ja, okay, vielleicht riech ich gerade
scheiße. Ja, auf jeden Fall, dieser ganze Scheiß. Und das habe ich damals sehr, sehr oft gehört, weil wir hatten zum einen auf CD, sorry, das Fenster ist wieder auf.
Ja.
Und wir hatten es aber auch auf einer Kassette, so wie man das damals so ganz oldschool so übertragen hat. Und das haben wir, als ich, keine Ahnung, noch in der Grundschule, nicht mal in der Grundschule war, glaube ich, haben wir das immer gehört, wenn wir in Urlaub gefahren sind. Aber wir sind immer so nach Dänemark oder in die Nordsee gefahren. Das heißt, wir hatten lange Fahrten. Deswegen habe ich das auch sehr, sehr oft gehört auf dieser Kassette. Deswegen ist das meine erste bewusste musikalische Erinnerung.
Hattest du da Lieblingssongs drauf?
Major Tom fand ich saugeil. Es gab einen Song, der hieß Eisbär, den fand ich saugut. Ich habe heute in der Recherche noch mal ein bisschen gehört.
Aber das ist nicht der Eishockey-Song, ne?
Nein. Ich weiß gar nicht, wie der Künstler heißt. Grauzone waren das. Ist mir gerade eingefallen. ja, genau, das fand ich mega. Ich mochte hier Markus, ich will Spaß, fand ich auch immer super.
Geil.
Ich fand Falco schon immer gut. Was gab's denn noch? Ich mochte damals auch schon die Songs, die so ein bisschen nicht... Also gut, Markus, ich will Spaß, war jetzt eher so ein Nach-Vorne-Song, aber die so ein bisschen getragener waren und so ein bisschen, wo die Leute gelitten haben. Deswegen der Eisbär-Song von Grauzone, den müsst ihr euch mal anhören, der ist echt ziemlich gut.
Okay, hab ich mir heute
auch 3-mal angehört.
Angehört.
Okay, dann hören wir den nach der Folge hier nochmal.
Okay. Vielleicht kenne ich ihn ja doch.
Ist
ja
manchmal da denken sie davon, dass man als Eisbär alleine ist und sich mit niemandem rumschlagen muss und Eisbären weinen nicht. Und
oh Gott. Ist das jetzt gut für die Eisbären oder schlecht? Interpretation. Okay. Ja, schön.
Was ist ja meine frühe Kindheit. Also vielleicht nicht das erste Album, was mich aus meinem eigenen Antrieb heraus motiviert hat, aber das wurde mir so vorgesetzt. Und dass ich sehr gerne deutsche Musik höre, hat sich auch durch mein Leben gezogen anschließend.
Mhm. Gut, ja, dann mein erstes Album ist auch unter der Überschrift Sozialisation auf jeden Fall zu fassen. Ein Album, was erschienen ist, als ich noch gar nicht auf der Welt war, war mir nicht bewusst, dass es 91 erschienen ist, nämlich 10 von Pearl Jam. Und ja, dazu muss ich sagen, meine Mutter und ihr Lebensgefährte sind richtig krasse Pearl Jam Fans gewesen oder sind es immer noch. Und ich habe das Album auch erst halt so richtig wahrgenommen, als ich schon in Anführungszeichen viel älter war. Also ich würde sagen, so seitdem ich 5 war oder so, habe ich so wahrgenommen, dass es das wirklich gegeben hat. Aber irgendwie, vielleicht war meine Mutter ein bisschen spät dran oder so. Oder meine Mama ist sowieso so jemand, die hört halt Alben sehr, sehr lange, wenn sie was geil findet. Jetzt nicht nur so ein paar Monate, sondern eher so ein paar Jahre irgendwie. Und dann halt immer das Gleiche und da verändert sich nicht so viel. Genau. Und das ist irgendwie das Album meiner Kindheit, ganz, ganz krass. Also gerade so ein Song wie Jeremy zum Beispiel, würde ich fast sagen, das ist der Song meiner Kindheit.
Ja.
Mit so einem anderen Sampler, den meine Mutter hatte, auch mit viel Grunge-Zeug drauf.
Und der war selbst gemacht, ne?
Der war selbst gebrannt, genau. Mhm. Ich glaube, der steht auch noch zu Hause, den muss ich mir eigentlich auch nochmal anhören, weil das ist der Titeltrack meiner Kindheit einfach. Ja. Aber so, wenn ich jetzt auf ein Album das runterbrechen müsste, dann ist es 10 von Pearl Jam. Und da war Mama auch immer ganz stolz, wenn ich da mitsingen konnte, auch wenn ich die englischen Wörter natürlich nicht richtig ausgesprochen habe. Aber immer, wenn Freunde da waren, war sie immer so, komm, stell dich mal dahin und sing mal mit. Und alle waren immer so, oh, sie kann die Songs von Pearl Jam singen. Und genau, deswegen, das hat mich halt voll geprägt und die Songs höre ich bis heute noch gerne. Und es sind auch Songs, an denen ich mich nicht satt hören könnte. Und Pearl Jam auch eine Band, die ich eigentlich gerne mal live sehen würde aus diesem Grund.
Mhm.
Genau, das zu Sozialisation
bei mir. Ja, ich habe auch was aus demselben Jahr. Und das war so das Ding, wo bei mir so der Schalter das erste Mal richtig geklickt hat von Sachen, wo ich von meinem eigenen Antrieb aus heraus wusste, dass es so meine Musikrichtung ist. Und das war jetzt auch, vielleicht auch wie Pearl Jam, vielleicht ein bisschen klischee-mäßig, aber bei mir war es halt Nirvana mit Nevermind. Und das weiß ich auch noch, wie ich auch leider sehr klischee-mäßig, aber damals Smells Like Teen Spirit zum ersten Mal gehört habe. Aber auf Yahoo Music, das muss man mir erstmal danach machen, dass da irgendjemand unterwegs war. Aber was war damals meine Nummer 1 Source für Musikvideos? Wir hatten immer so Artist-Profile, wo man sich die Videos anklicken konnte. Irgendwie bin ich auf Nirvana gekommen, habe das dann da gesehen. Ich weiß jetzt noch ganz genau, wie ich das im Zimmer meiner Schwester das erste Mal das Video gesehen habe und komplett beeindruckt war davon. Und ja, das hat auf jeden Fall voll den Impact auf mich gehabt, so diese Erkenntnis, dass ich Gitarrenmusik so gerne mag. Ja. Finde ich, geht so ein bisschen. Das wird, glaube ich, öfter passieren, dass wir so, wie jetzt Pearl Jam, so ein bisschen aufs selbe hinaus wollen, aber halt vielleicht andere Alben hatten oder ein bisschen zeitversetzt, die gehört haben. Bei mir war es halt so eine Eigendeckung, weil meine Familie jetzt keine Nirvana gehört hat. Deswegen habe ich es vielleicht ein paar Jahre später entdeckt, aber ich war auch noch relativ klein, als ich das entdeckte, so 11 oder so, war das meine bewusste Entdeckung. Habe ich noch ziemlich genau im Kopf. Meine nächste Phase wäre die Phase, wo ich meine ersten CDs selber kaufen und leisten konnte.
Ja.
Hast du da auch so in die Richtung dir was gedacht?
Ja, ich glaube, das, was jetzt kommt, würde auch so da rein. Also, ob ich es mir jetzt selbst gekauft habe, weiß ich nicht, aber zumindest selbst ausgesucht und nicht vorgesetzt bekommen.
Okay. Soll ich wieder, weil ich hab jetzt 3 Stück mir da, so, die mir ja, da die ganz besonders hängen geblieben sind. Ja, mach du erst mal. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen punkig-anarchisch daherkommt. Wir dachten, es kommt besser, wenn wir uns nicht so krass absprechen. Ja, wir bewegen uns jetzt so im Jahr 2005. So, ich war so 12 und habe das erste Mal angefangen, so alleine in den Mediamarkt zu gehen. Oder damals in den Second-Hand-Laden meines Vertrauens.
Oder zu Schlecker.
Zu Schlecker, da habe ich die CDs gekauft. In Marburg, den gibt es heute noch den Laden. Das ist ein Second-Hand-CD-Laden, der heißt Music Attack. Das ist, glaube ich, sogar so eine, also keine Kette, aber gibt es mehrere Läden von verschiedenen Städten. Und da konnte man gebrauchte CDs kaufen, was man heute einfach im Internet über Mediamops macht. Und das ist auch viel zu teuer, wie teuer das damals war. Und das ist auch heute noch viel zu teuer. Deswegen geht auch, glaube ich, leider keiner mehr hin, auch wenn es sehr urig ist da drin. Aber eine der ersten Sachen, die ich mir da gekauft habe, oder vielleicht sogar das erste in meiner Erinnerung, war von den Ärzten Planet Punk aus dem Jahr 1995 ursprünglich. Da waren so Songs drauf wie der Schunder-Song, Hurra, Langweilig.
Mein Freund Michael.
Meine explodierte Freundin, Die Banane, wir gucken es uns gerade an. Also wirklich richtig viele klassische Ärzte-Hits einfach. Ist auch vielleicht mit das beste Ärztealbum gewesen.
Aber dann hattest du das ja auch später entdeckt, als es rauskam, ne?
Ja, da war ich ja erst 2. Ja. Da war ich noch nicht so Planet Punk. Ja, das kam bestimmt nicht im Dezember raus. Ja, wie gesagt, so, ich war so 12, 13, als ich die Ärzte für mich entdeckt habe. Also kurz nachdem ich halt wusste, dass ich Rock, ehrlichen Rock gerne höre, bin ich natürlich bei den Ärzten gelandet. Wer mochte die Ärzte nie?
Ich mochte Ärzte nicht so gern. Mhm. Ich war immer mehr das Hosenkind, aber Das möchte ich jetzt auch gerne wieder widerrufen.
Mal gucken, wie das neue Ärztealbum wird. Ich glaube, es wird ein neues Ärztealbum kommen nächstes Jahr. Ja, genau, das war bei mir ein großes Ding. Das andere vielleicht nicht ganz so lässig cool, aber von Jubilee damals, aus meiner Nachbarstadt tatsächlich, wo ich groß geworden bin. Das SS-Jubilee-Album hat bei mir großen Impact gehabt, das mochte ich sehr gerne. Und ein anderes auch deutsches Album, deswegen meinte ich gerade, das mit dem deutschen Musikding hat sich lange bei mir durchgezogen. Von Tomte, Buchstaben über der Stadt, erschienen 2006, habe ich damals auch noch über meinen Vater kennengelernt, die Band. Und das ist auch in meinen Alben, das ist auch in meinen Augen eins der 10 besten deutschsprachigen Alben, die ich zumindest gehört habe. Mit Hits wie zum Beispiel Ich sang die ganze Zeit von dir. Einer der mindestens 10 besten deutschsprachigen Songs, die ich jemals gehört habe. Ja, das war so die Phase, wo ich bewusster Musik gehört habe, mir selber Musik auch besorgt habe und auch selber Sachen gekauft habe. So. Mhm. Meine ersparten, damals hat eine CD ja noch nicht 15 Euro, sondern 30 Mark gekostet, was absurd teuer klingt.
Das ist echt so. Okay. Ich würde dann auch direkt, glaube ich, mit 2 Sachen weitermachen, weil sich das gerade ganz gut anschließt. Und zwar das erste, was ich da hätte auf meiner Liste, ist Avril Lavigne mit Let Go, ihr Debütalbum.
Avril Lavigne habe ich selbstverständlich auch gehört.
Das war damals, in der Grundschule war das noch, wo ich das gehört habe. Das ist aus dem Jahr 2002. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich halt durch meine Sozialisation irgendwie von zu Hause immer eine recht klare Richtung an Musik mitbekommen habe. Also als mehr so aus dem rockigen Bereich und dazwischen noch so Sachen wie so klassischen deutschen Rap wie Fanta 4 oder so hatte ich noch so von zu Hause mitbekommen. Mhm. Aber ich war nie so jemand, der so krass mit Radiomusik konfrontiert war quasi. Mhm. Dann kam ich in eine Grundschule und alle waren Charts und Britney und all sowas irgendwie. Und das war damals noch, also da konnte ich halt eben noch nicht so viel mit anfangen. Und dann gab es halt oft so Situationen, dass so meine Freundin gesagt hat, die hört ja nur Rock und keine Ahnung. Und das war irgendwie, da habe ich mich immer so ein bisschen ausgeschlossen gefühlt. Und dann kam Avril Lavigne und die ist ja auch richtig durch die Decke gegangen. Und da hatte ich das Gefühl, dass das erste Mal, dass mir was gefällt, was auch richtig in den Charts ist und was aber auch meine Freunde kannten und das auch irgendwie cool fanden. Und da dachte ich so, oh ja, cool, endlich mal was mir halt auch so wirklich ehrlich gefällt, was ich nicht nur gesagt habe, damit ich nicht so ein blöder Außenseiter bin irgendwie. Klingt wie so ein Special Snowflake, ne? Ich habe danach, hatte ich auch noch meine Popphase, ne? Also
kommen wir noch hin,
ne? Von DSDS und so war ich auch nicht verschont.
Das sind aber Sachen, die habe ich jetzt auch komplett außen vor gelassen.
Ja, ich
also,
alle
diese krassen Sünden, die aus Castingshows entstanden sind. Ja. We've all been there, aber wir reden einfach alle nicht mehr drüber. Das hat es alles nie gegeben.
Das hat für mich auch kein Game gechanged.
Nee, nachhaltig halt wirklich nicht, ne? Das war alles nur so eine Urlaubsflirt.
Genau, aber Let Go fand ich mega. Habe ich damals auch in der Grundschule, als wir CDs vorstellen sollten, vorgestellt und ich fand sie als Person voll cool und so vorbildmäßig irgendwie. Ich dachte, wow, sie ist cool und rockig und frech. Und
so eine Göre.
Aber irgendwie, so das war so das Erste, was halt irgendwie so richtig populär war, was ich geil fand, was alle meine Freunde kannten. Und deswegen fand ich mich halt dann auch so voll cool, dass ich das halt so richtig, richtig cool fand. Genau. Und danach fing dann auch diese deutsche Phase für mich an. Und mein Album aus dieser Phase wäre dann Silbermond verschwendet eine Zeit aus dem Jahr 2004. Also das Debütalbum von Silbermond. Fand ich mega. Also wenn ich das jetzt so rückblickend betrachte, waren da schon so ein paar Songs drauf, die so ein bisschen cringy waren. Irgendwie, aber hat für mich schon so meinen Horizont eröffnet für deutsche Musik, weil ich vorher das halt irgendwie so gar nicht so richtig wahrgenommen habe, dass das irgendwie geht. Und vor allem für diesen Deutsch-Rock-Pop. Und Silbermond hat mich danach auch noch Jahre begleitet.
Ja, die hatten ja auch eine gute Phase.
Muss auf jeden man Fall. Lassen. Also die fand ich auch noch, das Album danach, und ich glaube, das danach sein, auch noch. Und dann fing es langsam an, so zu Moody-Musik zu werden. Aber war auch auf, das war mein erstes, nicht mein erstes Konzert, aber mein erstes richtiges Konzert, wo ich nur mit Freunden war.
Wer darüber mehr wissen will, dem sei unsere Folge der Konzerterlebnisse
ans
Herz gelegt.
Ja, auf jeden Fall, da hatte ich auch mega drauf hingefiebert und ja. Also Silbermond fand ich super cool.
Ja, finde ich interessant, weil bei mir zu Hause war immer, meine Mutter hat alles gehört, ist auch heute noch so. Und mein Vater hat auch viel alles gehört, aber ein bisschen, aber gezielt alles gehört. Also weißt du den Unterschied? Also meine Mutter hat mal so das Radio angemacht, mein Vater mag irgendwie alles, aber halt, er weiß, was er davon gut findet. So.
Ja.
Deswegen hatte ich nie so die Prägung, dass ich jetzt zum Beispiel, dass alle wussten, oh, der Max ist so der kleine Rocker. Ja, deswegen habe ich damals auch viel Schund gehört, glaube ich. Ja, witzig. Aber auch generell, stimmt, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, dass ich das noch erwähnen wollte, das Mitte der 2000er war quasi Neue Deutsche Welle 2.0. Mhm. Und auch so Bands wie Wir sind Helden natürlich. Auch Silbermond habe ich auch teilweise gern gehört. Das Märzen-Album, was von mir ist, davor habe ich gar nicht so viel gehört.
Ich fand Revolverheld früher
auch. Die ersten Revolverheld-Alben, das war vielleicht auch eine Jugendsünde im Nachhinein, aber fand ich auch gut damals. Dann auch im Zuge von Tomte, nicht zu vergessen, Ketka, das Sylt-Album zu der Zeit, fand auch von meinem Vater bekommen damals. Ja, das war alles so, das war mein musikalischer Horizont damals. So 90er Rock und alles, was gerade in unserem Land passiert ist. Ja. Ja, die nächste Phase war dann eigentlich bei mir schon die, wo sich dann mein internationaler Musikgeschmack aufgetan hat. Und ich habe sie genannt die Emo-Alternative-Phase.
Das ist ganz witzig, weil ich habe mir nämlich keine Phasen vorher ausgedacht. Aber ich kann mich bei den Phasen komplett hier anschließen. Also jetzt vielleicht nicht gleich viele Alben da drin, aber wir hatten die gleichen Phasen einfach.
Ja, das wäre das schön. Das haben wir deswegen schon oft festgestellt, glaube ich.
Emo-Alternative-Phase passt bei mir auch ganz gut.
Das war vielleicht die prägendste musikalische Phase meines Lebens, würde ich sagen.
Bei mir immer, ist immer noch meine lieblingsmusikalischste Phase, musikalische Phase. Die prägendste und die wichtigste.
Auch wahnsinnig intensiv irgendwie. Also damals hat mich, also klingt so klischee-mäßig, weil es jetzt auch hier um so in Anführungszeichen Emo-Musik geht. Auch wenn wir, glaube ich, beide eher bei der oberflächlichen Emo-Musik hängen geblieben sind und jetzt nie so richtig in der Szene drin waren. Aber ja, das sind alles so, da verbinde ich unglaublich viel auch mit.
Ja.
Ja, willst du mal anfangen? Was so dein Türöffner für diese Szene war?
Ja, mein Türöffner für diese Szene, das ist die Frage.
Kontrovers. Wie alt sind wir gerade? Ich glaube, ich bin ungefähr 17 rum. 16, 17?
Also bei mir, meine beiden Alben, die ich dafür habe, sind 2005 und 2006 rausgekommen. Aber ich glaube, ich habe die erst später entdeckt, weil nach Deutschland dauert es ja erstmal ein bisschen, bis da alles
wieder
geschwappt ist, gerade so mit der Szene und so.
Da war ich natürlich erst 13, aber intensiver wurde es ein bisschen später erst.
Genau. Wo war ich stehen geblieben? Genau.
Der Gate Opener.
Das war schwierig, irgendwie wieder sich in Erinnerung zu rufen. Was war jetzt das Erste, was ich da wirklich wahrgenommen habe? Weil da so ein paar Sachen waren, die, glaube ich, recht gleichzeitig passiert sind. Aber ich glaube, das oder die Band, wo ich wirklich direkt ein Album komplett gehört habe, was mich richtig begeistert hat und was mich dann zu ganz, ganz vielen anderen Bands und Alben gebracht hat, das ist My Chemical Romance und Black Parade. Wie viele vielleicht auch schon wissen oder gehört haben. Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Bis heute meine Lieblingsband. Und das war irgendwie so nicht nur das Album, sondern auch der ganze Look, die ganze Atmosphäre irgendwie, was mich da so voll begeistert hat. Und ich bin dann auch relativ schnell, glaube ich, nach diesem Album dazu umgestiegen, auch die älteren Sachen von My Chemical Romance zu hören, die da vorher schon rauskamen, aber die ja irgendwie in Deutschland gar nicht so richtig präsent waren, zumindest in meinem Horizont überhaupt nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Also ohne Black Parade irgendwie wäre ich nie drauf gekommen, mir die alten Sachen anzuhören. Und aber das war halt so, klingt jetzt so blöd, aber so Teenager-Emotionen irgendwie und so dieses ganze, es hat mich auch voll gereizt irgendwie, dass sie gesagt haben, das ist ein Konzeptalbum zum Thema Tod. Das klingt jetzt, als wäre ich so voll der Ultra-Emo gewesen oder so. Also mich hat jetzt nicht diese Todsache so angesprochen, aber überhaupt diese Idee von einem Konzeptalbum kannte ich bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Und dann dachte ich mir so, oh, das ist halt mega artsy und voll geil und dann noch mit diesen ganzen Visuals dazu und das passt alles, das ist gut durchdacht und das hat mich halt so voll begeistert irgendwie. Tut's auch bis heute noch. Und genau, deswegen, das war für mich, glaube ich, so der Gate-Opener zu dieser ganzen Szene und zu diesen vielen Dingen, die damit gekommen sind.
Ja, das Konzeptalbum-Ding habe ich, glaube ich, tatsächlich auch über dieses Album kennengelernt. Ist mir auch in der Liste drin, aber nicht als generell Öffner für die Musik, aber tatsächlich für dieses Konzeptalbum-Ding. Da habe ich eine ziemliche Schwäche für so allgemein. Also wenn Bands Konzeptalben machen, außer das Thema finde ich dumm, dann bin ich da immer relativ dahinter, das mir anzuhören, weil ich das irgendwie cool finde, wenn sich so ein roter Faden durchzieht. Das andere Ding, was bei mir auch so ein Bewusstsein dafür war, dass die Rockszene nicht in den 90ern gut war, sondern heute immer noch ist, war American Idiot von Green Day. Das ja auch ein Konzeptalbum ist und das hat mich auch damals extrem abgeholt, ohne dass ich den politischen Inhalt überhaupt verstanden hätte. Das habe ich ja auch mit 13, 14 gehört, da hatte ich keine Ahnung, was da los ist. Also man wusste halt, dass der George Bush kein guter Mann ist, aber man hätte es ja nicht begründen können. So, ne? Deswegen habe ich
den Inhalt. Hast du denn die Dear Mr. President von Pink
angehört? Ja, man hat das halt so gehört, aber man hat es ja eigentlich nicht, wenn man ehrlich ist, nicht richtig greifen können, also zumindest mit 14 nicht. Und ja, aber das war auf jeden Fall ein so ein Ding, also American Idiot von Green Day, was mir generell den Konzeptalbum Horizont eröffnet hat und auch von wegen, dass man eben auch im modernen, zu der Zeit modernen Rock noch Bands findet, die gute Musik machen. Das ist auch abseits von R&B und Clubmusik, was gibt, was im Radio läuft. Genau, My Chemical Romance habe ich auch drin. Aber mir war der Türöffner zu der Emo-Musik tatsächlich 30 Seconds to Mars mit dem Beautiful Lie Album.
War bei mir auch ganz groß.
Ja, also das habe ich geliebt, das Album. Und ich mochte auch das danach, das ist War noch sehr gerne. Und den Vorgänger von A Beautiful Lie, das selbstbetitelte Album, habe ich auch viel später erst entdeckt, als ich mich dann tiefer reingedickt habe. Das liebe ich auch heute noch. Alles danach haben wir auch schon drüber geredet. Da ging dann leider alles in den Bach runter. Aber gut. Es ist aber bei den Bands auch so aus der Zeit, dass viele von mir so einen alten Kredit einfach noch haben.
Mhm.
Genauso wie Sachen, die jetzt nicht in der Liste drin sind, aber die man natürlich auch erwähnen muss. Bei mir wäre jetzt Fall Out Boy zum Beispiel so ein Beispiel.
Mhm.
Gehe ich heute nicht mehr mit, aber keine Ahnung, mein Lieblings-Fall Out Boy Album könnte ich mir heute auch noch anhören, hätte ich eine gute Zeit, so 45 Minuten lang so.
Also ich habe da auch noch ein Album auf der Liste bei mir. Also nicht von Fall Out Boy, aber...
Von Panic.
Von Panic at the Disco, genau. Fever You Can't Sweat Out. Wo mir dann erstmal aufgefallen ist, dass das tatsächlich das erste Album auch von denen war. Also irgendwie gab es und dann sind die direkt durchgestartet.
Nicht schlecht.
Aus dem Jahr 2005, also es ist noch vor Black Parade rausgekommen. Fand ich auch einen interessanten Fun Fact.
Dass Black Parade überhaupt 2009 ist rausgekommen, das war ich ein bisschen überrascht.
Hä? Ist 2006 rausgekommen?
Vielleicht habe ich mich vertippt. Okay, das würde auch viel mehr Sinn machen. Ich war schon so, hä, 2009?
Nee, das ist 2006. Gut. Also ich bin mir ziemlich sicher.
Ja, stimmt, das nächste kam mich auch dann. Ich habe das, danach kam zu der Zeit raus. Okay, ich korrigiere mich.
Ja, genau. Panic at the Disco, weil erstmal oberflächlich zu diesem ganzen Emo-Trinity-Dings zugeordnet, aber für mich damals auch irgendwie was komplett anderes, weil das allererste Mal war in meinem Leben, dass ich Musik gehört habe und mir Musik gefallen hat, die viele elektronische Elemente drin hatte. Mhm. Und das kannte ich so gar nicht. Irgendwie.
Ja, das stimmt.
Und es war trotzdem aber anerkannt und handgemacht. Und da war niemand so, die nehmen irgendwie, keine Ahnung, Synthes oder so, diesen Scheiß. So. Weil das war ja schon, irgendwie hatte ich das Gefühl, früher so...
Voll, früher war man viel engstirniger.
Genau. Und das fand ich irgendwie geil. Das war so anders, war cool. Ich mochte es, dass sie so lange Songtitel hatten irgendwie. Und ich fand schon, dass sie irgendwie was Besonderes waren. Mhm. Obwohl sie so krass auch zu dieser Szene zugerechnet wurden, wo sie rein musikalisch eigentlich überhaupt nicht zugehört haben. Ich glaube, es lag nur daran, weil die bei der gleichen Plattenfirma waren und mit den anderen Bands befreundet waren, die in diesem Emo-Circle waren und so. Mhm. Aber
den Gag mit den langen Titeln haben ja Fall Out Boy auch gemacht. So.
Ja, das stimmt. Also für Panic haben es besser durchgezogen. Ja. Genau, aber aus diesem Grund habe ich die jetzt auch noch da reingenommen, weil das für mich halt eine neue Nuance an Musikrichtung eröffnet hat.
Habe ich nie gehört irgendwie, ich weiß auch nicht, was da los ist.
Voll komisch.
Ja.
Also eigentlich hättest du ja Fall Out Boy hören müssen, hättest du sagen müssen. Die sind doch voll gut mit dem befreundet. Das ist
wie,
wenn man sagt, man hat Casper, aber man hat noch nie in seinem Leben mehr Tabby.
Ja, ach generell, aus dieser Phase gibt es so viele Sachen, die man jetzt noch reinnehmen müsste.
Ja.
Also Billy Talent haben es jetzt nicht reingeschafft bei mir, vor allem mit Billy Talent 2. Genau, Fall Out Boy vom Under the Cork Tree, wobei das Infinity on High war, glaube ich, das, womit ich so reingeglitten bin damals.
Ja.
Paramore natürlich, Paramore, ja. Mit dem Riot-Album hieß es, glaube ich.
Mhm.
War natürlich auch ein Riesending. Was gab es denn noch?
Ich habe jetzt nur noch so etwas unbekanntere Sachen, die ich halt aktiv gehört habe. Also für mich noch so Sachen wie im Kreis von Fall Out Boy, Cobra Starship und The Academy ist. Auch Cobra Starship viel mehr elektropoppig, partymäßig, Cobra Starship viel mehr Indie. Das waren auf jeden Fall Sachen, die ich da noch gehört habe. Aber Bullet for My Valentine habe ich auch
gehört. Über die habe ich mal ein Referat in der Schule gehalten. Ja, schon, das war auch dieselbe Zeit, stimmt. Ja, witzig, stimmt. Also es gibt so viele Alben aus der Zeit. Wir haben auch so eine Playlist irgendwann mal gemacht, irgendwie, wo wir irgendwie keine Ahnung wie viele Stunden einfach nur Alben reingehauen haben aus der Zeit, die du einfach super easy so nebenher laufen lassen konntest, immer, wo wir uns immer so dachten, so, das haben wir lange nicht mehr gehört.
Ja.
Ja, also das, ich bin mir auch ziemlich sicher, weil ich glaube, dass es halt auch in so einem Alter passiert ist, wo man so die Welt intensiver wahrnimmt, als sie vielleicht tatsächlich gewesen ist, aber dass man deswegen diese Alben sein Leben lang immer so hört und sich so denkt, so, da sind so Feelings dabei, so.
Also ich glaube, ich werde nie wieder eine Musik haben, die mich so berührt und so viel in mir auslöst wie diese. Das klingt jetzt so blöd irgendwie, weil viele so darüber lachen, so Emo-Musik und so. Das ist für mich... Ich weiß nicht, ob es jetzt nur diese Gefühle sind so und diese... Wie sagt man das Wort?
Nostalgie, meinst du?
Genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur diese Nostalgie ist, die ich irgendwie dafür fühle, oder ob ich wirklich der Meinung bin, dass es die beste Musik ist, die ich so gehört habe, aber wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Aber das sticht so. Aber vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass wir uns auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht kannten. Also weil wir die ganze Zeit uns so ergänzen und sagen, ja stimmt, das habe ich auch und das ist auch und so. Es ist reiner Zufall, dass wir da eben genau das Gleiche gehört haben fast.
Ja, das stimmt tatsächlich. Aber ich glaube, dass ich das mal gelesen habe, dass es auch so einen psychologischen Grund dafür gibt, dass man die Musik aus dieser Zeit immer am liebsten mögen wird. So. Aber das heißt gar nicht am liebsten mögen, aber dass man immer so auf ganz natürliche Art und Weise halt was damit verbindet. Vielleicht ist es wirklich diese emotionale Überdramatisierung der Zeit, aber weswegen man das halt so ganz besonders, diese paar Jahre so ganz besonders intensiv wahrgenommen hat.
Ja.
Ja, und wenn man jemand ist, der, glaube ich, wie wir beide relativ gerade damals, bei dem mehr als heute, glaube ich, so intensiv Musik gehört hat.
Auf jeden Fall, ja.
Dann, ich meine, ich werde niemals vergessen, wenn ich vom Under the Corktree for Follow-Up höre, ich muss immer daran denken, wie ich Zeitung ausgetragen habe, weil ich dieses Album immer beim Zeitung austragen gehört habe, was in meinem Leben sehr unbedeutender Teil meines Lebens gewesen ist, aber irgendwie...
Ich habe das immer bei dem alten Album von Clouseau. Da habe ich immer Zeitung ausgetragen.
Stimmt, hätten wir noch eben bei der Neuen Deutschen Welle 2.0 mal erwähnen können.
Ich hatte kurz überlegt, ob ich dieses Album reinnehme, tatsächlich.
Welches war das?
Ich weiß es nicht mehr, welches
Gute
es war.
Gute Musik wahrscheinlich, oder? Hau mal Songs drauf, so raus, die drauf waren. War es das, wo kein Zentimeter drauf war, oder das davor? So Pizzaschachteln.
Nee.
Morgen, nee, hier Sommer, Winter.
Sommer, Winter, oh mein Gott,
ich meine,
Sommer, Winter.
Gute Musik oder weit weg
aber
hieß
das? Aber es kann aber auch sein, dass ich teilweise nur Songs von beiden Alben hatte. Ich weiß nicht, ob ich das ganze Album hatte oder ob mir einfach irgendjemand so eine Songauswahl geschickt hat. Das kann nämlich auch sein.
Gibt es überhaupt ein Klausuralbum, was weit weg heißt?
Na, ja, das gibt es.
Okay,
das ist auf jeden Fall meine Zeitungsaustragmusik. Auch irgendwie teilweise sehr melancholisch.
Ja, voll. Ja, genau. Aber wie wir gerade schon meinten, jetzt kommt bei mir nämlich eine spannende Phase in meinen Augen. Bei mir war es saulange so, dass ich dachte, man kann nur eine Musik hören. Also man muss halt sich entscheiden, man kann nur Rock hören oder Hip-Hop. Oder man kann nicht elektronische Musik mögen, wenn man gleichzeitig Gitarrenmusik mag und so ein Scheuklappending. Und das habe ich schon ultra oft gehört, dass das ganz viele Leute hatten, dass sie irgendwie der Meinung waren, man darf sich nur einer Szene zugehörig fühlen. Und dass der Moment, wo dieser Zwang so fällt, so richtiger Leuchtung gewesen ist. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, das hatte ich. Da habe ich mir jetzt hier 5 Sachen rausgeschrieben direkt, die mir alle in relativ kurzer Zeit begegnet sind, die mich alle in verschiedene Richtungen eingeführt haben. Wo ich vorher immer nur war... Also ich war auch damals richtiger Hater. Es gab ja auch so diese Buttons und Aufnahmen mit so Anti-Hip-Hop-Allianz und so, die man dann so auf seine Chucks gepinnt hat und so. Da war ich so einer von. Und im Nachhinein denke ich mir so, come on, ey. Was ist denn da los gewesen?
Von mir aus kannst du gerne ein paar Sachen sagen, weil ich glaube, aus dieser Zwischenphase habe ich jetzt gar nicht so viel. Also ich komme jetzt relativ schnell in die Neuzeit.
Oh, die Neuzeit. Okay, dann fange ich mal mit einem Künstler an, den man vielleicht hätte vermissen können. Nee, ich mache es chronologischer. Okay, Hip-Hop- und Rap-Opener. Ich habe es ja schon mal erwähnt, dass ich das gerne mag, auch wenn es nicht jeder nachvollziehen kann, ob man das auch heute ein bisschen differenzierter betrachten muss. Aber Kanye West hat mich damals mit dem 808 und Heartbreak-Album und dann mit allem, was ich mir hinterher auch angeschaut habe, Graduation auch besonders, halt in so die Hip-Hop-Welt eingeführt, weil ich fand, das war deutlich progressiver, als es viele andere Leute gemacht haben. Also es war halt kein Lil Wayne, sondern... Das hatte vor allem gerade das 808-Album hatte halt eine ziemliche emotionale Tiefe und Schwere, was mir halt voll gefallen hat. Wie der Name auch schon sagt, Heartbreak, da ging es um halt tiefe Themen. Das hat mir halt voll gefallen, weil ich kannte irgendwie nur so Musik von solchen Künstlern, die so aussahen und sowas gemacht haben. Das ist so Partymusik halt.
Oder und, so prollig.
Also Prollo-Musik, genau. Da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Das hat er ja auch gemacht, aber auf dem Album ging es halt um sehr ernste Themen. Und ich mochte da auch diese kalte Instrumentierung mit den Synthes und den 808-Drums super gern. Und das war so ein... Ja, das hat es so für mich geöffnet, dass man auch gute, anspruchsvolle Rap-Musik machen kann. Und dann habe ich eben auch das alte Graduation-Album gehört, wo jetzt ja Stronger, denke ich mal, jeder kennt zum Beispiel. Genau, 808 war halt für die, die es vielleicht nicht einordnen können, Welcome to Heartbreak oder Love Lockdown. So die Schiene damals. Ja, das hat bei mir sehr viel ausgemacht. Auch hinterher das Album, was danach noch rauskam, mit My Beautiful Dark Twisted Fantasy, hat mir so ein bisschen den souligen Rap geöffnet, den ich jetzt nicht so gerne mag, aber das finde ich war ein Musterbeispiel für, wie man es machen kann. Und soll ich mir noch eins in der Herhauen? Da in dem Zuge dessen habe ich auch gemerkt, dass generell elektronische Musik ja gut sein kann. Und da hat mir eine Band, die ich damals schon sehr gerne mochte, einen riesen Gefallen getan, den sehr viele Leute ziemlich scheiße fanden. Nämlich Linkin Park haben ihr experimentellstes Album rausgehauen, was immer noch vielleicht eins meiner Top 3 Lieblingsalben von Linkin Park ist, nämlich A Thousand Suns. Das habe ich damals geliebt, das Album. Und ich weiß noch, dass es damals diese erste Single The Catalyst kam und der Hate ist über dich hineingebrochen. Mhm. Wie damals Shitstorms in Zeiten vor Facebook noch stattfinden konnten. Aber man hat gemerkt, jeder hasst es. Und ich dachte mir so, boah, das ist mega.
Hast du dich dann selbst in Frage gestellt? Oder warst du einfach so, was labern die Leute, ich find's geil?
Nee, ich habe es irgendwie einfach hingenommen. Okay. Und auch mein bester Freund hat das auch sehr gerne gehört. Und wir haben es auch viel zusammen gehört, das Album. Das war auch, ist ja auch ein Konzeptalbum, das irgendwie... Von den 15 Songs, die drauf sind, sind, glaube ich, nur 11 richtige Songs und es sind viele Interludes drin und es die so einander übergehen und alles. Und ich fand das extrem beeindruckend, wie dieses Sounddesign einfach komplett aufrechterhalten wurde und wie sie es geschafft haben, sich so komplett neu zu erfinden, ohne dabei untrue zu klingen in meinen Ohren. Hm.
Interessant.
Ja, also The Catalyst liebe ich und auch generell Blackout, zum Beispiel When They Come For Me. Burning in the Skies. Mega Songs. Lieb das Album.
Ich habe mir gedacht, dass du ein Album von Linkin Park nimmst, aber ich hätte es nicht gedacht, dass du das nimmst.
Ich würde halt voll lügen, wenn ich behaupte, es wäre Hypothea oder Meteora gewesen. Weil ich habe Linkin Park auch erst angefangen zu hören, als Minutes to Midnight rauskam. Also mein erstes richtig bewusstes Linkin Park-Erlebnis war halt What I've Done. Mhm. Und das war ja schon fast so die Phase, wo man jetzt schon, wo der geneigte Hörer schon teilweise sagen würde, so, Sellout.
Ja.
War ja auch alles Sellout, aber ich finde, sie haben für meinen Ohren es immer geschafft und schaffen es auch hoffentlich noch in Zukunft, immer diesen schmalen Grat zu gehen, sich neu zu erfinden, aber trotzdem irgendwie guten Content zu machen. Mhm. Auch wenn es nicht immer gelingt. Aber ich finde, auf Thousand Suns hatten sie so, da finde ich, hat man den Genius gesehen, der so hinter Mike Shinoda zum Beispiel steckt.
Ja.
In der Produktion auch. Dass es halt nicht nur so straight ist. Ich finde Billy Talent auch geil, aber die haben halt jetzt fünf Alben gemacht. Die könntest du theoretisch alle mischen und du würdest es nicht merken. Und ich finde es immer ein bisschen geiler, wenn du es halt schaffst, halt auch mal dich zu verändern. Und auch wenn dann halt von 8 Alben vielleicht immer wieder ein paar Lücken dabei sind oder so Songs, wo du denkst so, oh nee. Aber lieber experimentieren und dabei spannend bleiben. Ja, und es war so damals dieses, oh geil, es gibt harte elektronische Musik, die irgendwie mir gefällt. So.
Da schnippst du mir
den Finger an. Möchtest du in dem Augenblick reingrätschen, sonst kann ich noch was erzählen?
Ich kann reingrätschen. In welchem Jahr bist du eigentlich? Weil ich glaube, ich...
Das Album kam raus 2010. Das heißt, als wir so an die 19 waren.
Gut, weil ich springe da nochmal zurück. Aber ich habe halt einfach in dieser Phase so eigentlich kaum Alben. Mhm. Und zwar gehe ich nochmal in die elektronischere Rock-Indie-Pop-Elektro-Richtung. Nämlich mit Dune, die ich ja auch öfter mal erwähnt habe. Mit We Are In There, You Are Out Here hieß das Album. Und das war auch das erste Album, was ich von denen so gehört habe. Und das war für mich ein Game Changer. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es wegen diesen elektronischen Elementen Game Changer war so richtig, weil das war ja Panic schon. Aber es war dann doch eben noch mal ein bisschen anders.
Da war es aber auch intensiver ausgespielt, oder?
Würde ich auf jeden Fall besonders live noch mal eine ganz andere Nummer. Also auch immer noch eine der besten Live-Bands, die ich je gesehen habe, auch wenn es mir keiner glaubt.
Tun die eigentlich noch?
Die haben sich jetzt vor 2 Wochen oder so getrennt.
Was?
Oder zumindest gesagt, dass sie sich trennen und spielen jetzt noch den Sommer zu Ende.
So sad.
Das ist halt eine dänische Band, mittlerweile irgendwie auch nur noch in Dänemark bekannt, aber da sehr, sehr erfolgreich.
Ich kannte die auch tatsächlich nur durch dich.
Die hatten halt mal eine Phase, wo sie in Deutschland so ein bisschen, also so Größe waren von, sie spielen mal hier bei Olgas Rock und sowas und auf solchen Sachen, aber so den kompletten Durchbruch halt nie geschafft, aber in Dänemark wirklich so richtig Mainstream. Also so, sie spielen da auch bei Morgenmagazin zum Beispiel. genau. Aber ich habe die dann halt auch irgendwann verloren. Also ich hatte die 2, 3 Alben, habe ich sie sehr, sehr, sehr intensiv gehört und auch 1000 Mal live gesehen in dieser Zeit. Aber das Album fand ich vom Text auch richtig gut. Und da waren halt auch schon so viele Sachen drauf, die halt elektronisch waren, aber nicht so wie bei Panic at the Disco, so elektronisch Abtempo-Party, sondern auch getragener. Mhm. Und das fand ich daran auch voll gut. Und die haben zum Beispiel auch auf 3 Alben jeweils einen Song gehabt, der dann halt so eine Trilogie ergibt und sowas. Mhm. Ich meine, das wusste ich jetzt, als ich das erste Album gehört habe, noch nicht, dass das kommt, aber das ist auch so ein sehr getragener Song, der sich dann halt immer so weiterentwickelt hat mit jedem Album, was ich auch ultra geil fand. Und ja, das war auf jeden Fall ein Album, was ich rauf und runter gehört habe über richtig, richtig lange Zeit. Und also ich habe früher schon mehr Musik gehört als heute, aber das war schon wirklich sehr krass, wie viel und wie intensiv ich das gehört habe und wie ich die Sachen geliebt habe. Und als ich mir heute nochmal die Tracklist angeguckt habe, weil ich wissen wollte, so, welche Songs waren jetzt nochmal drauf, dachte ich mir so, boah, ich muss das unbedingt mal hören, weil ich das so geliebt habe.
Ich muss nochmal dazu sagen, du hast früher mehr Musik gehört als heute. Ist so gemeint, dass du weniger zu Hause im Zimmer sitzt und dir das anhörst, sondern mehr halt so bewusst in so Situationen, wie wenn wir abends zusammensitzen oder auf Konzerten.
Ja,
nicht,
voll.
Dass so, nicht, dass du jetzt als Musikhasser falsch verstanden wirst.
Ja, also ich nehme Musik mittlerweile weniger als Hintergrundmusik, wenn ich halt einfach irgendwo chille oder so. Da mache ich andere Sachen oder habe andere Sachen im Hintergrund. Und nehmen lieber so spezifische Situationen, wo ich da Musik höre irgendwie, wenn man das so sagen kann.
Ja.
Und allgemein war ich aber schon immer ein Mensch, der Musik hauptsächlich durch Live-Musik kennengelernt hat. Also zig Bands, die mich in meinem Leben lange begleitet haben, habe ich vorher noch nie gehört gehabt und war halt auf irgendeinem Festival, wo die halt gespielt haben und auf einmal wurde es meine Lieblingsband. Und es gibt auch echt viele Bands, die ich so aufzählen könnte, wo ich gesagt habe, ich mag die auf Platte wirklich nicht so gern, aber ich liebe sie live und ich sehe sie, keine Ahnung, 3, 4, 5 Mal auf einem Konzert, aber die Platte habe ich mir zu Hause 5 Mal angehört. So.
Ja.
Ja. Nur das zur Erklärung.
Ja. Ja, meine Phase über den Tellerrand schauen ging noch weiter. Ich habe es ja gerade schon angedeutet mit der Elektronik, die sich für mich eröffnet hat, wie auch bei dir. Und ich bin aber auch dann in so ein bisschen experimentelleren Bereich reingerutscht. Und bei mir war das besonders durch das OK Computer Album von Radiohead. Ursprünglich erschienen 1997, da war ich 4. Nee. Das stimmt gar nicht. Doch.
Doch.
Ja, tatsächlich. Guck mal, rechnen muss man können. Genau, habe ich damals auch noch nicht gehört, aber ist mir dann damals irgendwann in die Hände geflogen. Ja, das war so ein Ding, was mir einfach diesen, auch ein Konzeptalbum übrigens, diese elektronische Klangwelt näher gebracht hat. Da auch in der Richtung habe ich damals auch Björk zum Beispiel entdeckt. Und The Cure. Das habe ich mir auch damals beim Music Attack gekauft, beim Secondhand CD Shop. Das Disintegration Album von 89, das gefällt mir auch wahnsinnig gut. Da sind so Songs wie Pictures of You drauf oder Fascination Street, konnte ich noch nie so gut aussprechen. Ja, das ist auch so dieses Wavige, was mir damals so voll gut gefallen hat und so diese düstere Atmosphäre von allem und bei Radiohead auch dieses futuristisch, aber auch gleichzeitig dystopische. Dass man das mit Musik alles so kreieren kann, so eine Welt, die einen so voll in sich reinsaugt, man das auch wirklich, wie auch beim 1000 Suns Album, dass man sich hinsetzen kann, man hört das einmal durch und ist hinterher wie, als wäre man irgendwie gerade aufgewacht. So. Mhm. Das fand ich voll beeindruckend, weil ich das vorher so gar nicht kannte. Ja, und eine Sache noch, Akustikmusik habe ich damals auch für mich entdeckt, also ich bin wirklich da in alle Himmelsrichtungen, habe ich mich ausgetobt, hauptsächlich damals durch William Fitzsimmons mit The Sparrow and the Crow 2000. erschienen. Ich habe es auch ein bisschen später erst entdeckt, aber den habe ich auch wahnsinnig lange sehr, sehr viel gehört. Ja, da habe ich eigentlich wirklich vom Rock ab in alle elektronischen, akustischen Spielereien alles mir mal angehört und habe eigentlich überall irgendwas gefunden, womit ich was anfangen konnte. So. Habe ich noch irgendwas in die Klammern dahinter geschrieben? Nein.
Dann mache ich mal weiter.
Ja.
Genau, bei mir kommt jetzt vielleicht auch als nächstes etwas, wo ich in eine neue Richtung gegangen bin oder in eine Richtung, in die ich seit längerer Zeit damals nicht gegangen bin, nämlich in den Pop.
Das ist böse Schimpfwort.
Oh nein. Und zwar ist das Ellie Goulding mit Lights 2010 rausgekommen. Mhm. Ich habe es aber später erst so richtig für mich entdeckt. Also damals, als Starry Eyed rauskam, weiß ich, dass ich den Song manchmal auf MTV gehört habe und ich erinnere mich ganz genau, dass sie den an Platt gespielt hat im Kontext von Rock am Ring, aber in so einem Studio, was MTV damals noch bei Rock am Ring hatte und sie hatte eine Panda-Mütze auf. Sehr spezifische Erinnerung.
Was mir gerade einfällt, das haben wir jetzt gar nicht so richtig gesagt, wie hat man damals eigentlich Musik entdeckt? Ich weiß nämlich auch noch, 30 Seconds to Mars habe ich auch damals in irgendeiner MTV-Sendung gesehen, wo halt sowas wie Get a Clip, aber von MTV, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Aber halt einfach die ganze Zeit liefen, als noch Musik da lief, hat man so viele Sachen einfach entdeckt. Also es war damals mir voll das Hobby, mich in diesen Sendungen, die so ein, zwei Stunden einfach hinzusetzen, auf Sofa, mir das einfach anzugucken.
Mm,
und ja, wenn halt voll. Ein Song und Video kacke war, hat man sich kurz halt abgelenkt, aber dann halt wieder halt zugeschaut und habe ich so viele Sachen entdeckt für mich.
Ja.
Stimmt, das war damals voll das Ding, so wie man heute halt Spotify Shuffle vielleicht nutzen würde.
Mm.
Ja, stimmt. Film gerade sagen, weil habe ich auch noch diese bei 30 Seconds to Mars from Yesterday, weiß ich noch ganz genau, wie dieses Video zum ersten Mal lief und das ist ja das, wo die in dieser verbotenen Stadt in China gedreht haben.
Ja, ja.
Das weiß ich noch ganz genau, wie dieses Intro lief und das ist ja auch so ein kleiner Kurzfilm und ich mir schon bevor der Song anfing so dachte, boah, das sieht so geil
das
aus.
Das Video alles. Ist auch so geil.
Ja, ich fand das so, ich war komplett, sofort total gebannt einfach.
Ja.
Ja, Sachen, die einem heute einfach gar nicht mehr passieren so.
Mhm, ja, das stimmt.
Deswegen.
Das Musikvideo ist das auch irgendwie so.
Dass man generell Bands über Musikvideos entdeckt, das ist halt irgendwie so mittlerweile voll unvorstellbar.
Voll. Ich find's eigentlich krass, dass Bands überhaupt noch Musikvideos drehen.
Ich glaube auch, die Budgets dafür sind ins utopisch Niedrige geschrumpft im Vergleich zu dem, was man früher für so ein Musikvideo ausgegeben hat.
Ja. Ja, ja, wie gesagt, Ellie Goulding Lights. Das war meine erste Erinnerung an Ellie Goulding, dass ich sie wahrgenommen habe, weil diese Erinnerung, wie sie da irgendwie in diesem MTV-Studio sitzt und einen Song spielt. Aber das Album richtig gehört habe ich so 2012 war das ungefähr.
Mhm.
Und da richtig, richtig intensiv. Und das war so meine erste Erfahrung mit so wirklich Mainstream-Pop. Wobei sie ja damals noch nicht so poppig war, wie sie heute, sondern noch mehr mit Akustikgitarre und folkig so ein bisschen und so. Aber bis heute liebe ich das Album. Also ich finde, da sind richtig, richtig gute Songs drauf. Und ich mag Ellie Goulding auch nach wie vor, auch wenn ich finde, dass sie ein paar Hits hat, die jetzt sehr chartig ausgeschlachtet sind. Wo ich mir denke, sie kann halt mehr irgendwie. Aber das war so die erste wirkliche Popkünstlerin, wo ich dachte, ja, okay, ich mag wirklich eine Popkünstlerin und kann das auch so offen zugeben und finde das auch richtig gut.
Mm.
Ja.
Ja, ich hatte auch so, ich weiß gar nicht, woher das jetzt genau kam. Aber ich finde auch immer, dass so gut gemachter Pop ist immer so ein bisschen zu Unrecht verschrien, weil Leute das sehr schnell alles in einen Topf werfen.
Mm.
Ich würde zum Beispiel auch die frühen Ellie Goulding Sachen auf jeden Fall auf die gute Seite stellen. Die neueren Sachen sind so an der Grenze so, dass man teilweise denkt so, um Gottes Willen, und dann auch wieder, okay, der Song ist schon gut so. Ich glaube, mir waren das damals so Bruno Mars und Justin Timberlake, wo ich so mein erstes Bewusstsein dafür hatte, dass also Popsongs auch geil sein können.
Ja.
Justin Timberlake ist ja auch teilweise sehr progressiv, muss man ihm lassen. Ja, aber ich weiß, dass eine Sache noch kommt, auf die du jetzt hinaus willst, wo ich auch finde, dass es wirklich ein wahnsinnig gutes Album ist. Ich wäre zumindest enttäuscht, wenn es nicht drin wäre.
Ist drin.
Okay, da kannst du direkt mal davon erzählen, weil da würde ich mich...
Aber ist mein letztes, ist das?
Ach so. Echt?
Ja.
Hm.
Ich habe noch zwei dazwischen.
Ach so. Ja gut, okay, ich dachte, du bringst es vielleicht an der Stelle schon an.
Also ich kann es an der Stelle
Jetzt habe ich es zu hart angeteased. Aber
genau.
Also weil es für mich kein Gamechanger-Album, aber ich respektiere es als eins der besten, wirklich klassischen popkulturellen Alben, also die wirklich darauf aus sind, kommerziell erfolgreich zu sein, aber eins der besten produzierten aus dieser Zeit.
Schließe ich mich komplett an. Jetzt sind alle
Feuer
gespannt.
Ist ab. Alle denken sich so, um Gottes Willen, wer wird es sein? Es ist Rihanna. Nein.
Es ist Pink, nein. es ist Taylor Swift mit 1989. Oh, das ist jetzt wirklich kein Scherz. Nee, ich liebe das Album. Früher war ich jemand, der sich diesen Hype-Train für den Hate für Taylor Swift voll angeschlossen hat. So, kann nur Songs über ihre Ex-Lover schreiben und alles hört sich gleich an und keine Ahnung. Und dann kam dieses Album und ich dachte mir einfach nur so,
Das ist
halt einfach mega gut.
Das ist aber halt einfach auch ihr Ding gewesen. Also ihr bestes Album. Ne? Alle anderen sind auch, also ich würde jetzt auch, finde, alle anderen scheißen dagegen auch ganz schön ab.
Auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde, das Album ist irgendwie von allem, hat von allem perfekt genau viel. Also so ist es, ich finde es textlich gut, ich finde es gut produziert, ich finde, es hat genug Abtempo-Nummern und gute Laune-Sachen, es hat genug atmosphärische Sachen, es hat Sachen, die irgendwie schon fast, na, Indie nicht, aber die schon mehr so diese Indie-eske Richtung haben, so Out of the Woods zum Beispiel.
Stimmt, Out of the Woods ist auch so ein, könnte auch ein sehr chartiger Folksong sein.
Ja, genau, also wenn er ein bisschen anders produziert wäre irgendwie. Und wenn, würde ich auch auf jeden Fall die Extended Version empfehlen, weil da sind noch einige
viele gute Bonus-Tracks.
Hier, Wonderland, Lieblingssong von dem Album.
Ich finde Clean auch sehr schön. Clean, ich glaube, das ist aber ein regulärer Song. Erinnert mich an Britney Spears' Every Time.
Ja.
Von seinem Aufbau her.
Auch mit diesem Ding, Ding, Ding.
Ja, genau, mit diesem Spielomäßigen.
Ja. Ach, ich finde das Album von vorne bis hinten richtig, richtig gut. Also, ich glaube, Shake It Off finde ich auch am schwierigsten, aber einfach, weil ich ihn nicht mehr hören kann, den Song.
Ja.
Aber ich kann verstehen, warum er trotzdem erfolgreich war. Und ich würde allen sagen, die sagen, oh, sie können mit Popmusik nichts anfangen und sie finden Taylor Swift scheiße, gebt dem mal eine Chance und hab nicht im Hinterkopf, dass es Taylor Swift ist vielleicht. Weil ich das Album wirklich richtig, also ich bin ultra begeistert, das ist genial, also wirklich.
Ja, also ich finde es auch legitim, einfach ein gut geschrieben und auch mega gut produziertes Album, so, auch wenn ich das neue Album fand, ich es auch viel schwächer, so.
Viel schwächer.
Da war es schon wieder mit zu viel Gewalt, einfach Pop.
Und es war mit zu viel Gewalt eine Message verkünden, ja, oder ein Image
sich betreiben. Aufbauen, ja, genau.
Ja.
Ja.
Aber das fand ich auch bei 1989, es war nichts gezwungen. Es hat sich nicht gezwungen angefühlt. Mhm. So gezwungen, in die Richtung gelenkt oder in die Richtung gelenkt. Ja. Du hattest das Gefühl, das ist authentisch. Mhm. Finde ich.
Ja, ja. Mir fällt gerade kein Album ein, was mir dieses Bewusstsein gemacht hat. Aber ich glaube, es wird auch zu der Zeit, wo ich gerade meinte, zu meiner Über-Tellerrand-Schauen-Phase, wo ich irgendwann gemerkt habe, dass man auch gute Popmusik machen kann. Weil an sich ist Pop, glaube ich, für viele Leute immer noch so ein Schimpfwort. Und ich finde es eigentlich schade. Auch wenn auch gerade die Industrie gerade seit 2-3 Jahren wieder einiges dafür tut, dass man es wieder so wahrnimmt, dass es einfach so ist.
Mhm.
Weil jetzt wieder so gut, wann kam 1989 raus? 2012? 11?
14.
14, okay. Ja gut. Gut, ist auch schon 4 Jahre her, ne? Aber ich finde, seitdem hat es auch wieder viel getan, dass einfach Musik so stromlinienförmig gleich ist.
Ja.
Ja, also man muss, ich glaube, die Perlen in der Popmusik sind wesentlich schwerer zu finden als die Perlen in der Rockmusik.
Auf jeden Fall. Und ich habe das Gefühl, wenn es da mal eine Perle gibt, dann ist die auch nur eine Perle für ein Album. Mhm. Man kann sie so wegwerfen. Also nicht wegwerfen, aber dann wird es halt nicht mehr so stark. Ja,
vor allem, wenn man dann rausgefunden hat, man kann mit diesem Künstler wirklich Geld verdienen, ist es meistens so, dass sie sagen, das ist zwar schön und gut, wie wir das vorher gemacht haben, jetzt machen wir es noch besser. Und meistens ist es dann aber noch schlechter.
Ja.
Ja. Ich würde jetzt in meine letzte Phase übergehen, weil tatsächlich meine letzten Game-Changer-Alben sind tatsächlich vor 7 Jahren erschienen und danach war ich eigentlich so weit in meinem musikalischen Kosmos ausgebreitet, dass ich jetzt nicht mehr irgendwelche Alben hatten, die so mir eine neue Galaxie eröffnet haben, sage ich mal.
Mhm.
Ich habe diese Phase sehr elegant Adoleszenz genannt. Das frühe Erwachsenenalter beziehungsweise die sehr späte Jugendphase. Oh, da fetzt er hier durch, ey. Das waren aber keine 50 Jahre, mein Lieber. Ja, bist du da auch ungefähr gerade? Oder hast du noch?
Nee, ich bin gerade viel aktueller.
Ah, ja gut, dann muss ich ja fast aufholen.
Mach.
Okay, 2011 noch in meinem Jugend/Kinderzimmer. Der Name muss jetzt irgendwann hier fallen. Casper, XOXO, war in vielerlei Hinsicht für mich voll das wichtige Album, weil es mich zum einen nochmal darauf hingewiesen hat, dass Rapmusik mehr sein kann als stumpf, aber auch musikalisch so viele Horizonte geöffnet hat. Also generell diese deutsche Hip-Hop-Welt, die wir danach jahrelang dominiert hatten, die es, glaube ich, ohne ihn und da Leute wie Material vielleicht gar nicht gegeben hätte. Aber auch Post-Rock, sowas wie Explosions in the Sky, habe ich dadurch entdeckt. Oder halt auch ein Album, auf das gleich noch kommen will, was ich auch aus seinen Einflüssen raus quasi empfohlen bekommen habe, Bon Iver, was mir so Folk erst so richtig bewusst auf die Platte gerufen hat, so. Ja, ich finde das einfach ein Riesen. Das Album war eine Explosion. In meinem Umfeld auch und in meinem musikalischen Hören und Wesen. Ich habe das legitim 2 Monate lang habe ich nichts anderes gehört. Oder über Monate hinweg. Und ich fand das alles geil. Also, ich habe den kurz bevorher abgeblowt ist schon wahrgenommen, weil ein Freund von mir den gefunden hat mit dem Hin zur Sonne-Album noch. Und deswegen haben wir diese Phase kurz vom Release schon relativ aktiv mitverfolgt. Und alles, was kam, war immer so. Okay, das wird richtig groß. Und es kam die nächste Single, okay, das wird richtig groß. Und es kam die nächste Single, man wusste, okay, das wird richtig explodieren. Und dann kam dieses Album raus und es ist einfach 13 Songs lang, in meinen Augen 10 von 10. Einfach alles, jeder Song, der drauf sitzt, das ist perfekt produziert. Auch für mich eines der besten deutschsprachigen Alben, die ich jemals gehört habe, auf jeden Fall. Auch wenn, keine Ahnung, so perfekt ist vielleicht der Tiefpunkt der Platte, weil es so gewollter, gute Laune-Song ist, der überhaupt nicht da reingepasst hat. Aber es sind so viele Songs drauf, der Druck steigt einfach. Mega Opener. Auf und davon und XOXO sind super Songs. Ich finde, Michael X ist einer der Songs, die mich in meinem Leben live am meisten berührt haben. Kontrolle Schlaf ist mega krasser Song, ohne darauf angelegt zu sein, Hit zu sein, aber einfach super intensiv geschrieben. Und ich finde, auf dem Album haben sie es geschafft, diese Produktion so auf den Punkt zu machen, ein Genre-Crossover zu machen, ohne dass es Crossover-mäßig klang, wie man früher jetzt Rap und Rock gemischt hat, wie Limp Bizkit oder Linkin Park, sondern halt auf einer neuen Ebene das zu machen. Und das in Deutschland, wo Innovation eher kleingeschrieben wird. Und auch textlich finde ich das Album. Also du kannst Das hat auch mal selber gesagt, dass es heute nicht mehr so macht, so lange an Teilen zu überlegen, dass sie alle so Tumblr- und Poesie-Albensprüche werden.
Ja.
Das kann man ihm vielleicht auch ankreiden, dass er das damals gemacht hat, aber ich finde, er hat es legitim halt auch geschafft.
Ja, voll.
Dass dieses Album ist ein Gedicht von den Lyrics. So.
Das Album hat halt einfach die Zitate, die eine ganze Generation geprägt
ja,
haben.
Absolut. Ja, absolut. Okay. Und auch für mich ein dauerhafter Lieblingskünstler, für mich einfach daraus entstanden. Und also ich finde, man kann Casper finden, wenn man will, aber wer sagt, dass XOXO kein gutes Album oder vor allem kein Meilenstein war, generell für die deutsche Musikszene, der lügt halt. So.
Lügner!
Nee, aber ich finde, das ist halt so. Das wird, da wird man in Jahren drüber sprechen, so wie man, ich glaube, Casper wird irgendwann neben Tonsteine Scherben zum Beispiel stehen.
Hm.
Ja, jetzt habe ich es auch kurz angerissen, deswegen sage ich es auch ein anderes Ding, was da noch kurz danach kam, was ich dann über... Also ich habe mich relativ viel mit der Entstehung und der Produktion vom Album beschäftigt und dafür halt immer wieder Bon Iver und ich wollte irgendwann wissen, wer ist denn dieser Bon Iver? Oder wie ich damals noch gesagt habe, Bon Iver, weil man nicht wusste, weil das Französisch ist. Ja, das selbstbetitelte Bon Iver Album finde ich auch wahnsinnig gut und es hat mir so die experimentellere Folk-Szene nochmal ein bisschen mehr eröffnet. Und das ist auch immer noch ein Album, was ich seit Jahren, seit, habe ich noch zu Hause gewohnt, das muss 2011 gewesen sein, höre ich das jedes Jahr an Silvester höre ich das. Einmal durch, seit jetzt 7 Jahren.
An Silvester?
Ja.
Am Abend?
Ne, bevor die Feierei losgeht.
Ich wollte gerade sagen, da war ich dabei.
Nee, aber immer bevor, wenn man trifft sich ja immer mit Leuten oder so. Und dann setze ich mich einmal vorher hin, höre mir einmal Bon Iver an. So 14 Minuten bin ich dann so. Und dann geht's los.
Konsequent.
Bitte.
Ich schließe jetzt mal so ein bisschen daran an, wie ich denn zur Rap-Musik gekommen bin, im weitesten Sinne aber auch nur. Denn es ist ja schon so, dass ich heutzutage so Leute wie Casper auch voll gerne höre, aber dass ich die halt damals, als zum Beispiel XOXO rauskam, doch überhaupt nicht wahrgenommen habe. Also ich habe die wahrgenommen, als es so perfekt rauskam, aber ich hatte keine Leidenschaft dafür irgendwie und im Endeffekt habe ich so diese ganzen Sachen mehr oder weniger über dich kennengelernt, aber dass ich das erste Mal wirklich mich hingesetzt habe und freiwillig irgendwas gehört habe oder so, das war dann tatsächlich...
Freiwillig.
Also das wurde ich sonst gezwungen, aber ich bin jetzt wirklich komplett alleine halt zu Hause. Ich habe mir jetzt ein Album angemacht oder so. Das war zum Beispiel bei Casper halt nie so. Nicht, weil ich es scheiße finde, sondern einfach... Keine Ahnung. Das ist zum Beispiel auch so ein Künstler live, mega, alles geil, aber ich höre mir die Musik irgendwie zu Hause nicht an. Genau, bei mir war dann das Erste, wo ich halt so ein bisschen was aus der Richtung gehört habe, war Okay Kid mit Okay Kid aus dem Jahr 2013. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ursprünglich kannte ich die auch durch dich, ne? Mm.
Schon wieder Nachbarstadtsband.
Ja, genau. Und genau, ich kannte die durch dich. Und dann kam das Album... Kam der erste eine EP, die wir kannten, und dann das Album, oder war das Album schon da?
War das so.
Ah, okay.
Ich habe das Album kam tatsächlich direkt in seiner Gänze.
Okay. Ja gut, auf jeden Fall fand ich es direkt geil. Also ich finde es halt, hat voll Tiefe in ganz, ganz vielen Songs.
Mhm. Hinterher kam die EP, aber die EP war, finde ich, auch sehr dicht mit Qualität.
Ja, die war auch gut, das stimmt. Auf jeden Fall, das war auch ein Album, was ich wirklich rauf und runter auch gehört habe. Zu Hause, zu einer Zeit, wo ich auch jetzt gar nicht mehr so viel neue Musik viel entdeckt habe und gehört habe, aber trotzdem, es hat mich irgendwie voll berührt von Anfang an. Auch wenn ich jetzt finde, dass es jetzt nicht nur geile Songs da drauf hat, es sind auch ein paar Schwachpunkte drin, aber so, es ist nicht so, dass dieses Album jetzt die komplette Tür geöffnet hat zum deutschen Hip-Hop oder so, das würde ich jetzt nicht sagen, weil dafür auch die Sachen, die ich höre, da zu unterschiedlich sind und jetzt auch nicht die Konsequenz aus diesem Album sind, aber das war halt so das Erste, wo ich gesagt habe, ja, okay, das finde ich so gut, dass ich es mir wirklich richtig anhöre. Deswegen sind die drin.
Mhm. Das ist quasi das Ende deiner Geschichte.
Nee, ich habe noch eins.
Ja, raus, ich bin da quasi
durch. Ach so, okay. Genau, das nächste ist dann wieder was Deutsches. Und zwar ist das quasi die Rückführung in den deutschen Rock. Nämlich Heißkalt mit Vom Stehen und Fallen aus dem Jahr 2014. Habe ich jetzt mit reingenommen.
Mhm.
Weil... Wenn ich mir das alles so angucke, was ich da so aufgeschrieben habe, was ich so gehört habe irgendwie, war da jetzt bis auf OK Kid, was relativ parallel zu Heiß-Kalt so bei mir ankam, nicht so viel Deutsches irgendwie da. Und dann hatte ich natürlich mal irgendwann diese Introduction zu dieser ganzen deutschen Musik durch Silbermond, aber es ist ja schon was anderes irgendwie.
Ja,
dezent. Und da hatte ich das Gefühl, das war halt so, dass die erste so deutsche Band, die halt so ein bisschen damals noch gar nicht so härtere Sachen macht, also es ist ja mit der Zeit doch härter geworden.
Haben wir sehr seicht angefangen
eigentlich, also es hat halt bei mir auch mit der EP angefangen, die ja noch seichter war irgendwie. Also eigentlich müsste die EP da draufstehen, wenn ich ehrlich wäre.
Mit Liebe
so,
gebraut.
Genau, mit Liebe gebraut.
Habe ich noch in der nummerierten Erstausgabe.
Ja.
Handnummeriert.
Ja, aber ich habe jetzt mal das Album genommen.
Ja.
Und das, finde ich, hat schon so ein bisschen so eine Tür geöffnet, mehr oder weniger, aber zu so einer ganzen Band-Szene-Kultur irgendwie, die gerade immer noch
diese kleine
ganz
Indie-Rock-Band-Szene
ist. Diese kleinen Indie-Rock-Bands aus Deutschland, die jetzt auch nicht mal unbedingt deutsche Texte haben müssten, aber so die halt auch so ständig auf Festivals sind. Und ich fand das Album auch richtig gut. Ultra viele gute Zitate auch da drin irgendwie. Ja. Und viele Songs, die auch so voll gut erzählen und so eine geile Steigerung in sich haben, finde ich. Ja, deswegen habe ich es halt nochmal mit reingenommen. Ist jetzt vielleicht nicht so der größte Gamechanger auf diesem auf dieser Liste irgendwie, aber finde ich, war es wert, das nochmal mit reinzunehmen.
Ja. Und ich finde, dann hat irgendwann so die Phase angefangen, wo man irgendwie schon alle Genres kannte, logischerweise. Und dann, es gibt jetzt auch voll viele meiner Lieblingsbands, die jetzt nicht auftauchen, was irgendwie sich sau komisch angefühlt hat. Als ich die Liste gemacht habe, habe ich die Sachen, also hatte ich erst eine sehr große Liste mit über 20 Alben, dann habe ich halt rausgestrichen und musste mir dann halt eingestehen, dass zum Beispiel Placebo kein Gamechanger-Album für mich gemacht hat, aber also ich habe sie halt entdeckt, als ich die Musikrichtung schon gehört habe, so. Und dann halt hat es halt mein Leben verändert in dem Sinne, dass ich halt diese Band für mich entdeckt habe, so, aber ich bin jetzt nicht dadurch so, wow, das ist jetzt irgendwie so voll das krasse neue Genre für mich, so.
Ja.
Ja, das finde ich schwierig. Aber ich glaube, allein deswegen möchte ich nochmal gerne eine Folge mit den Lieblingsalben machen. Irgendwie.
Können wir gerne machen, aber bereite euch schon mal drauf vor, bei mir wird sich einiges überschneiden. Ich glaube, bei dir weniger als bei mir. Was daran liegt, dass du mehr Lieblinge, glaube ich, einfach hast als ich. Aber trotzdem können wir das gerne mal machen.
Ja, also könnte passieren. Aber wenn ihr das eine gute Idee findet, könnt ihr es in die Kommentare schreiben, wenn ihr es ganz furchtbar findet und sagt, Leute, nee, dann könnt ihr auch mal die Kommentare schreiben und dann werdet ihr vielleicht geblockt. Nein, das stimmt natürlich nicht.
Zensur.
Ja, das war so ungefähr die Reise. Ne? Also bei mir 2011 danach, ich habe mir dann noch Sachen danach aufgeschrieben, aber irgendwie habe ich dann gemerkt, dass es vielleicht ein bisschen, würde ich dir auf ein höheres Podest stellen, als sie verdient hätten.
Ja, vielleicht habe ich das auch ein bisschen gemacht, ehrlich gesagt. Also jetzt, ich würde das jetzt vielleicht so ein bisschen Okay Kid und Heiß Kalt ankreien, dass ich die vielleicht auf ein höheres Podest gestellt habe als andere Sachen da drin. Aber es hat sich auch falsch angefühlt, die nicht reinzunehmen. Mm.
Ja.
So, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, welche ich rauskicke, wären es jetzt die beiden eventuell.
Mm.
Was sie nicht zu schlechteren Alben macht.
Natürlich. Ja. Ja, aber ist ja auch nicht schlimm. So. Ich hoffe dann, dass wir da so eine nachvollziehbare Entwicklung euch darstellen konnten.
War das kohärent für euch?
Ja, die dahin geführt haben, wo wir heute alle so sind.
Vielleicht habt ihr, während wir gesprochen haben, auch mal überlegt, was bei euch so abging.
Wenn nicht, macht's mal jetzt.
Genau, überlegt jetzt und jetzt schreibt jetzt in die Kommentare, was eure Gamechanger waren.
Vielleicht überschneidet sich das ja auch. Ich kann mir gut vorstellen, dass sowas wie My Chemical Romance, Green Day, Billy Talent, irgendwelche anderen Alben von Linkin Park bei vielen unserer potenziellen Hörerschaft eigentlich auch hoch im Kurs standen.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Aber es würde mich, jetzt ganz ernsthaft, würde mich wirklich interessieren.
Ja, voll.
Weil ich glaube, das würde mich auch interessieren von Leuten, die vielleicht auch aus einer anderen Altersgruppe kommen als wir. Okay. Weil ich glaube, die Leute, die in unserer Altersgruppe sind, die haben ähnliche Sachen.
Wir sind 25 übrigens.
Ja. Wenn sie jetzt halt auch so bei Festivals und so gelandet sind, glaube ich, sind da schon ähnliche Sachen in der Entwicklung. Aber ich finde das spannend bei jüngeren und älteren Leuten auch, was da so abging.
Ja, also wenn ihr Bock habt, schreibt ruhig mal was unten rein. Wenn ihr bei YouTube seid, ist natürlich, wir sind ja auch auf allen anderen Podcast-Plattformen, das haben wir länger nicht mehr erwähnt.
Ja,
da kann es jetzt ja überall anders auch hören, da kann man natürlich leider nicht kommentieren. Aber wenn ihr euch die Mühe machen wollt und das woanders gehört habt und nicht wusstet, dass wir auch auf YouTube sind, vielleicht könnt ihr ja mal kurz vorbeikommen, da auch noch ein Abo dalassen und was drunter schreiben. Wenn nicht, auch gerne per E-Mail.
headliner-podcast@web.de.
Ja, da sind wir auch Tag ein, Tag aus zu erreichen.
Ich war schon länger nicht mehr drauf, aber
wenn nicht, sind wir auch auf Instagram und
Punkt.
Nee, auf Facebook. Ja, aber findet ihr wahrscheinlich nicht. Aber auf Instagram ist es auch verlinkt. Also, wenn ihr uns erreichen wollt, könnt ihr das machen. Schreibt einfach irgendwo hin, was ihr gerne gehört habt.
Und wenn ihr es an eure Wand schreibt.
Genau, und dann schickt uns ein Foto davon. Ja.
Ja.
Das war's.
Ja, bis jetzt plötzlich.
Ja, ich weiß nicht, hast du noch was zu erzählen?
Nee, eigentlich überhaupt nicht.
Also mir juckt unter dem Nagel, ganz viele Sachen jetzt noch zu erwähnen, weil ich so denke, es kann nicht sein, dass ich die jetzt nicht erwähnt habe, weil ich die halt ultra viel gehört habe. Aber wie gesagt, das wäre halt irgendwie ein bisschen gelogen, wenn ich jetzt sage, dass es eben diese Alben waren, die alles verändert haben. Hm. Die neue RTL Countdown Show. 25 Alben, die alles verändert haben. Ja,
mit das Sonja Zietlow.
Ja, nur wenn wir uns hier nicht selber den Content stehlen, würde ich sagen, machen wir das mal extra.
Mhm, ja, würde ich auch sagen, wenn du darüber hinwegkommst.
Ja, selbstverständlich.
Schön.
Ich denke, das war eine gute Länge zum Wegsnacken mal wieder. Keine 2 Stunden heute. Und dann hören wir uns hoffentlich, ich sag mal spätestens Mitte September eigentlich, wenn jetzt schlagartig ein Festival was bestätigt.
Dann sind wir gearscht.
Dann sind wir gearscht oder müssen Nachtschicht machen, aber wir wollen es auf jeden Fall vorher raus, sonst wird es halt auch ultra peinlich einfach, weil dann... Das Tippspiel ist ja auch für unser Privatleben wichtig, weil der auch eine Wette dran hängt. Deswegen werden wir uns jetzt definitiv nächste Woche darum kümmern. Und ich denke mir auch, zackig das dann aufnehmen, damit es rauskommt in die Welt.
Vielleicht, also ihr wisst ja, was wir mit zackig meinen, ne? Mhm. Könnt ihr uns schon mal einschätzen.
Ja, und wer nicht weiß, wovon wir reden, wir haben, die Folgen sind relativ offensichtlich benannt. Ich glaube, haben wir zweimal die Folge auch hochgeladen mit dem Tippspiel?
Ja, ja.
Ich meine, wir hätten es nur einmal hochgeladen.
Nö.
Na, auf jeden Fall könnt ihr mal in unserem Feed gucken, wenn ihr es nicht kennt. Es ist leider nur auf YouTube verfügbar, wie dieses Tippspiel aussieht. Wir tippen quasi das Line-Up der anstehenden Festivalsaison Hurricane Southside und Rock am Ring, Rock am Park und machen da so einen kleinen Kampf draus, kleine Wette. Ja, und deswegen vielleicht ist es ja auch, wenn wir gut tippen, ohne mich jetzt selber loben zu wollen, wie ich es dieses Jahr zum Beispiel beim Hurricane geschafft habe.
Letztes
Jahr. Dann ist es auch eine gute Prognose auf das, was euch erwartet. Deswegen ist es vielleicht auch spannend zu hören.
Genau, und da ist natürlich auch immer eure Meinung gefragt. Ja,
und wenn wir richtig beschissen tippen, haben wir alle herzlich gelacht, was wir da wieder uns ausgedacht haben.
Ja.
Ihr könnt mich auch gerne mittippen. Deswegen, stimmt, letztens hat mich einer mitgemacht.
Hätte er gewonnen, hätte er Bier bekommen.
Hätte er gewonnen, hätte er tatsächlich Freibier bekommen. Deswegen, ihr könnt euch jetzt schon mal was überlegen.
Wir lehnen es hier weit aus dem Fenster am Ende.
Ja. Ja, na gut. Aber dazu mehr im September, würde ich sagen.
Genau. Dann verabschieden wir uns.
Ja, hätten wir einen Jingle, würde es jetzt langsam einfaden, aber wir haben keins. Deswegen verabschieden wir euch jetzt in die Stille. Habt noch einen schönen Tag, wo mal ihr uns gehört habt. Einen schönen Tag an der Arbeit, in der Uni oder einfach zu Hause auf dem Sofa.
Bis dahin.
Macht's gut und
ciao.